interessant für mich vor allen Dingen, wie sich die Natur hier doch ihren Weg gesucht hat und diese feinen, verästelten Wurzeln, die sich hier ihren Weg ins Innere gebahnt haben.
Wir gehen durch und von oben hängen tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, Stalaktiten, also wie in einer Tropfsteinhöhle, so Kalkablagerungen, feine kleine Stäbe, die runterhängen. Also man sieht auch die Ausmaße. Das ist gewaltig.
Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Ehrlich gesagt, ich bin etwas aufgeregt. In den nächsten Minuten werde ich in die Unterwelt absteigen. In den wahrscheinlich größten Tiefbunker in Großborstel. Und deshalb stehe ich jetzt auch noch im Regen auf einer Brachfläche am Brödermannsweg und warte auf Sönke Möller von Schulbau Hamburg. Genau hier soll im nächsten Jahr als Schnittstelle zwischen der bereits bestehenden Sporthalle und der Kita eine neue Zweifeldsporthalle der Karl-Götze-Schule entstehen. Nur da, wo gebaut werden soll, ragt noch ein anderes Bauwerk aus dem Boden. Auf den ersten Blick ist es kaum zu erkennen. 1 Meter hoch erheben sich etwa die Betonwände und die Decke vom Boden. 15 Meter breit ist dieser Betonbau und 30 Meter lang. Das ist der Tiefbunker am Brödermannsweg. Etwa 3 Meter werden wir gleich absteigen, als eine der ersten nach langer Zeit. Ich will wissen, wofür und für wen wurde der Bunker geplant? Welche Menschen haben ihn gebaut? Welche Räume, welche Infrastruktur ist noch im Inneren erkennbar? Auf dem Weg zum kleinen Einstieg durch ein Loch an der Rückfront bleibt noch Zeit, über das geplante Sporthallenbauvorhaben zu sprechen, für das der alte Bunker weichen muss.
Ja, guten Tag. Wir stehen hier im Regen. Leider ist das Wetter heute nicht so gut.
Ja.
Hier soll eine neue Zweifeldsporthalle entstehen. Zuerst für einmal für die Schule, zur Schulerweiterung der Karl-Götze-Schule, aber zusätzlich auch für den Bezirk. Der Bezirk ist mit an dem Bauwerk beteiligt und die Schule soll auch, die Sporthalle soll auch für Wettkämpfe genutzt werden können. Also wir bauen hier eine Sporthalle nach DIN und zusätzlich in die Sporthalle, in das Gebäude integriert wird auch eine Erweiterung für die Kita. Es kommen zusätzlich 8 Gruppenräume für die Kita hinzu.
Wir sind da. Ich habe mich ein wenig präpariert. Gummistiefel gekauft, knielang, denn im Bunker steht das Wasser, trotz Abpumpen immer noch knietief, und eine Stirnlampe, denn klar, es ist stockdunkel. Und jetzt geht es los. So, es ist dunkel, ich bin drin. Ja, der Bunker ist, das ist wirklich ein langer Gang, von dem links und rechts, glaube ich, da nur von einer Seite kleinere Räume abgehen, die für bestimmte Funktionen wahrscheinlich vorgesehen waren. Also Toilettenanlagen, Sitzplätze, vielleicht Waschräume. Das ist eine Höhe von, gut 3 Metern, schätze ich mal. Es ist stockdunkel, natürlich. Hier sind mehrere Räume. Man sieht die Türzargen noch aus Holz. Ja, ein Rohrsystem hier.
Interessant finde ich vor allen Dingen, wie sich die Natur hier doch ihren Weg gesucht hat und diese feinen, verästelten Wurzeln, die sich hier ihren Weg ins Innere gebahnt haben.
Ja, das stimmt. Hier ist ein Wurzelwerk. Von oben, die wahrscheinlich das Wasser allein durch die Feuchtigkeit wahrscheinlich. Aber wenn der voll war, waren die Wurzeln ja im Wasser, ja. Ja, man sieht die Lampen an den Decken, wie so Baulampen, die man heute im Baumarkt kaufen kann. Leitungen, Rohrsysteme, Betonwände und immer wieder wirklich diese großen Wurzeln, die von oben runterhängen. Hier ist jetzt eine Stahltür. Ja, wir gehen durch und von oben hängen tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, Stalaktiten, also wie in einer Tropfsteinhöhle, so Kalkablagerungen, feine kleine Stäbe, die runterhängen. Das ist schon toll. Wahnsinn. Und hier ist noch ein, Ich denke, der...
Der Bauleiter? Oder? Nee, das ist unser Abbruchplaner, Herr Reichel, der gerade genaueres Aufmaß hier vornimmt. Denn bisher mussten wir uns auf alte Pläne verlassen, die ja nicht immer zutreffend sind.
Ja. Darf ich Sie fragen, was jetzt mit diesem Bunker passiert? Wird er gesprengt? Wird er...
Wir belassen den konventionellen Rückbau, emissionsarm. Das heißt, wir kommen hier zum Einsatz von Betonscheren, Kreschern, aber nicht mit Stemmhammern. Dann, wenn das soweit ist, hier zum Einsatz.
Wie lange wird das dauern etwa?
Das planen wir jetzt. Wir gehen davon aus, ungefähr 3 Monate.
3 Monate?
Ja, das sind massive Wände. Wir haben ein hohes Deckenbauwerk, wir haben breite Außenwände, wir haben eine Fundamentsohle, wir haben Fundamente. Das muss alles raus.
Fürs Erste ist es genug. Ich gehe nach oben. Bereite mich auf die zweite Begehung vor. Dann wird Michael Berndt vom Verein Hamburger Unterwelten mit dabei sein. Aber jetzt ist erstmal Zeit, sich auf dem Gelände umzuschauen. Auf der Recherche nach den Ursprüngen des Bunkers stößt man auf die von wohlhabenden Hamburger Bürgern schon seit dem 17. Jahrhundert gestalteten feudalen Lustgärten. 4 davon hat es in Großborstel gegeben. Übrig geblieben sind heute davon nur noch kleine Reststücke. Der Frustbergpark zum Beispiel mit dem Stavenhagenhaus, um das gerade die Großborstler wieder einmal kämpfen müssen. Der Petersenpark, bald Wohnanlage, P. Müllers Garten, gerade neu gestaltet mit einer Fitnessanlage und Brödermanns Kohlgarten. Kohlgarten deswegen, weil alle diese Lustgärten im Ursprung in Großborstel Obst- und Gemüsegärten waren. Der Bunker steht in Brödermanns Kohlgarten. Die wechselhafte Geschichte des ehemaligen Lustgartens nimmt eine unheilvolle Wendung, als die Nazis das Gelände in Beschlag nehmen. Eine ehemalige Garage wird schon 1933 für die Hitlerjugend genutzt. 1937 gibt es Pläne, die ehemalige Villa im Park zu einem Kinderheim umzubauen. Die Pläne werden auch umgesetzt, und zwar ziemlich schnell. Die versammelten Hamburger Nazi-Größen weihen im gleichen Jahr noch das Kindertagesheim Brödermannsweg ein und schmieden gleich weitere Pläne. 1941 werden Entwürfe für ein weiteres Heim, diesmal ein sogenanntes Tag- und Nachtheim, vorgelegt. Zweigeschossig für 60 Kinder mit einem Luftschutzkeller. Das ist also der Bunker am Brödermannsweg. Da Großborstel schon ab Ende 39 Ziel von Luftangriffen ist, wird beschlossen, den Bunker für die öffentliche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Am 5. Juli 1943 ist der Bunker, wie es heißt, fertig zur Gebrauchabnahme. Wurde der Bunker tatsächlich genutzt? Ich habe im Traute Mattes großartigen Buch Großborstels Lustgarten gestöbert, die Grundlage für die Erkenntnisse zum Bunker am Brödermannsweg. Am Ende des Bunkerkapitels schreibt sie: Über die Umrisse des Bunkers ist viel Gras gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer weiß denn noch, wie viele Menschen, wie viele bange Stunden in diesem Bunker verbracht haben? Das geplante Tag- und Nachtheim wurde übrigens nicht mehr errichtet. Ich bin also zum zweiten Mal im Bunker. Michael Berndt ist mit mir hier unten vom Verein Hamburger Unterwelten. Ein Verein, der sich mit all dem beschäftigt, was Hamburg unter der Erde zu bieten hat. Siele, Kasematten, Tunnel und eben auch Bunker.
Wir gehen wieder den langen zentralen Gang entlang. Diesmal zur rechten Seite Richtung eines Ausgangs an Toilettenanlagen vorbei. Die Toilettenschüsseln sind teilweise noch erhalten. Auch hier hängen von den Decken die Stalaktiten. Hier gibt es tatsächlich noch Strom, Wasserleitungen. Und jetzt biege ich mit dem Kollegen der Hamburger Unterwelten e.V. Ich glaube, in den Eingangs-Ausgangsbereich, oder? Ja, wahrscheinlich.
Der alte Eingang oder Notausgang nach Plan, aber jedenfalls ein Zugang, ne? Mit einer Gasschleuse, 2 gasdichte Türen. Und dann hier bei Giftgasalarm oder auch bei Rauchgasen reinkommen konnte, ohne dass der Bunker halt mit diesen giftigen Stoffen geflutet wird. Reste der Elektroverteilung sind noch da, Elektroinstallation, Lampen, Schalter.
sieht wirklich so aus, als ob wir kurz nach dem Krieg zugemacht wurde und seitdem keiner mehr drin war.
Hier alte Türen ausgehängt.
Genau, das sind die Zugangsschleusen. Die Türen schlossen luftdicht ab. Durch die Lüftungsanlage hat man hier im Bunker immer einen leichten Überdruck erzeugt. Wenn draußen irgendwelche giftigen Stoffe sind, dass sie durch Ritzen oder so nicht reinkommen in den Bunker, sondern wenn der Druck hier drin höher ist, werden sie rausgehalten. Und die Abluft ging durch diese Überdruckventile raus. Das ist einfach nur eine Rückschlagklappe mit einem Gewicht oben dran. Wenn der Druck hier drin größer ist, dann wird die Klappe aufgedrückt, die Luft kann raus. Wenn draußen eine Bombe explodiert und eine Druckwelle kommt, wird die Klappe zugedrückt.
Aber man hat sich ja entschlossen, scheinbar dann 1960 etwa den Bunker nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Wenn Sie das jetzt sehen, ist das die richtige Entscheidung gewesen?
Ja, also man hat genug andere Bunker, die ähnlich aussahen. Wahrscheinlich hat man ja wieder in Betrieb genommen. Also technisch wäre das sicherlich möglich gewesen. Aber es gab so um die 1000, 1200 Bunker waren noch übrig. Die konnte man nicht alle wieder instand setzen. Und man hat sich dann wahrscheinlich die beste erhaltensten, wo das mit geringstem Aufwand möglich war, rausgesucht.
Bräuchten wir die jetzt?
Das ist die Frage, was sowas heute noch nützt. Ne? Das ist immer die Frage, womit man rechnet, wovor man sich schützen will. Das ist schwierig. Haltbarer als ein Hauskeller ist das auf jeden Fall. Von einer Atombombe schützt er so sicherlich nicht. Irgendwo dazwischen.
So, und dann gehen wir langsam hier wieder raus. Und gehen wir nach oben. Ein Resümee zum Schluss vor dem Einstiegsloch. Um es vorwegzunehmen, die Frage, wer den Bunker gebaut hat, konnte nicht oder noch nicht beantwortet werden. Im Innern fehlen jegliche Beschriftungen und Hinweise darauf. Aber beim Baujahr 42, 43 ist anzunehmen, dass Zwangsarbeiter beteiligt waren. Wir werden weiter recherchieren. Abgerissen wird der Bunker übrigens erst Ende des Jahres. Die Frage an Michael Berndt von Hamburger Unterwelten e.V., welche Kategorie von Bunker hat er gesehen?
Ja, die Bauform ist schon ungewöhnlich. Das ist ja geplant worden als Kellergeschoss im Grunde für ein Kinderheim, das hier entstehen sollte. Und dann aber eben als Luftschutzraum über die ganze Größe ausgelegt. Das ist schon eher ungewöhnlich. Sowas in dieser Art kenne ich in Hamburg sonst nicht. Es gibt ähnliche, die ein bisschen massiver sogar noch gebaut sind. Aber sowas in dieser Art habe ich tatsächlich hier zum ersten Mal gesehen.
Also ein Unikum sozusagen, für Hamburg zumindest.
Das würde ich so sagen, ja. Wobei die Bauform unterscheidet sich dann eben nicht so von Röhrenbunkern und anderen Bauwerken. Aber so in dieser Form, so als Kellergeschoss geplant, ist es ein Unikum, ja, würde ich sagen.
Und wie viele Menschen hätten jetzt Platz gehabt? Der ist ja etwa 30 Meter lang, schätze ich mal, 15 Meter breit, irgendwie sowas in der Art. Wie viele Menschen wären denn da reingegangen?
Also ich meine, wir haben Listen, in denen diese Bunker erfasst sind. Ich meine, da ist eine Personenzahl von 150 angegeben. Kann ich mich aber auch täuschen, könnte ich nachgucken, aber so die Größenordnung wird das gewesen sein etwa, ja.
Und das muss man sich dann so vorstellen, im Angriffsfall, also Fliegeralarm oder irgend sowas, wären die Menschen hier rein, die Schotten wären dicht gemacht worden. Man sieht ja die großen Stahltüren drin. Wie lange hätte man denn da drin bleiben können?
Das war nicht so lange. Die Angriffe haben nicht so lange gedauert. Das waren ein paar Stunden, zwei, drei, vier Stunden, vielleicht auch mal eine ganze Nacht, aber nicht länger. Also man hat sich da nicht tagelang drin aufgehalten. Das war es nicht.
Können Sie kurz beschreiben, was macht Hamburger Unterwelten e.V.?
Ja, ganz allgemein kümmern wir uns um unterirdische Bauwerke in Hamburg. Das sind nicht nur Bunker, sondern alles, was irgendwie unter der Erde liegt. Viele Bunker, weil es davon halt noch viele gibt in Hamburg. Wir versuchen, die zu erfassen, zu dokumentieren. Es gibt in Hamburg keine offizielle Stelle, die solche Bauwerke kartografiert oder erfasst oder inventarisiert. Da gibt es kein Verzeichnis. Das versuchen wir so nach und nach zu erstellen. Und parallel dazu bieten wir eben auch Führung an. Wir wollen diese Bauwerke eben nicht nur dokumentieren und erfassen, sondern möglichst auch zugänglich machen, den Leuten die Geschichte näher bringen. Im Rahmen von Führungen, auch im Rahmen von Publikationen, die wir hin und wieder veröffentlichen. Aber Führungen durch solche historischen Bauwerke, das ist eben auch ein ganz wesentliches Element unserer Vereinsarbeit.
Und das ist ehrenamtlich, das heißt, Sie sind angewiesen auf Spenden?
Ganz genau, das ist ehrenamtlich. Die Tour-Referenten bei uns, das sind alles Vereinsmitglieder, die kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, aber das ist alles Freizeit, ehrenamtlich, nebenberuflich. Und finanzieren tun wir das tatsächlich durch Spenden und eben durch die Eintrittsgelder von unseren Führungen. Wir kriegen keine Zuschüsse, werden nicht gefördert oder so. Wir sind dadurch auch völlig unabhängig, was auch nicht schlecht ist. Wir können unsere Vereinsarbeit so gestalten, wie wir das möchten, aber sind eben auch auf diese Einnahmen angewiesen, ja.
Also die internationale Lage, frage ich mal zum Schluss, die ist ja nun etwas beängstigend, um es gelinde gesagt zu beschreiben. Es wird auch diskutiert, Bunker wieder instand zu setzen, weil der Krieg irgendwie näher rückt. Zumindest das ist der Eindruck von einigen Menschen. Hätte man diesen Bunker jetzt erhalten können oder müssen? Oder was machen wir denn in Hamburg, wenn wir darauf angewiesen wären, in Bunker zu gehen?
Naja, das ist ja in den letzten Monaten eben aus gegebenem Anlass auch in der Öffentlichkeit, in den Medien immer wieder diskutiert worden. Es gibt in Deutschland keine einsatzbereiten Zivilschutzanlagen. Das Konzept hat man 2007 aufgegeben. Die wenigen Schutzanlagen, die es noch gibt, die sind seit 2007 in der Regel nicht mehr gewartet und instand gehalten worden. Die sind zwar noch da, aber wären eben nicht so ohne weiteres einsatzbereit. Was man im Moment diskutiert, ist, diese Anlagen, die es noch gibt, wieder instand zu setzen, wieder zu mobilisieren. Bauwerke wie dieser hier, die sind schon in den 90er Jahren aus der Zivilschutzbindung entlassen worden. Die sind bis dahin schon geschützt gewesen als Zivilschutzbauwerk. Dann hat man das aber irgendwann aus diesem Zusammenhang entlassen. So ein Bauwerk jetzt wieder herzurichten, ist natürlich ein immenser Aufwand. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, was man damit erreichen will, wie viele Leute man schützen will, was das bringen will soll. Grundsätzlich sagen wir immer, sollte es eigentlich das Ziel sein, der Politik eher in die Richtung zu gehen, dass man diese Bunker überhaupt nicht braucht. Also sie können nicht die ganze Bevölkerung schützen. Das ist illusorisch. Und die paar Bunker, die es dann gibt, die kann man instand setzen. Aber letztlich ist es die Frage, was es dann wirklich bringt und ob es nicht besser wäre, sich darauf zu konzentrieren, dass die Bunker gar nicht nötig sind.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.